Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender zur richtigen Uhrzeit. Radio X im Hörerfenster, Greenpeace Frankfurt. Der Titel unserer heutigen Sendung ist Brasilien, Naturparadies am Scheideweg. Anlass für die Sendung ist eine Foto-Live-Show, mit der Luis Scheuermann hier durch die Gegend tingelt. Da werde ich euch nachher noch ein bisschen was dazu erzählen im Vorspann und nachher mit ihm am Telefon drüber reden. Es ist eine Sendung, die wir haben diese Woche vorproduziert. Das ist also nur eine Aufzeichnung, aber nichtsdestotrotz hat sie nichts an Aktualität verloren. Ja, Brasilien ist mit über 200 Millionen Einwohnern und einer Fläche von rund 8,5 Millionen Quadratkilometer das fünftgrößte Land der Erde. Wer an Brasilien denkt, dem oder der fallen vermutlich spontan Fußball ein, Karneval in Rio, Samba und der Zuckerhut. Darüber hinaus manchmal auch vielleicht noch das Amazonas, der Amazonas, der Regenwald. Darüber hinaus ist das Land aber auch ein sogenannter Hotspot der Artenvielfalt. Und hier eben insbesondere der erwähnte Amazonas-Regenwald mit einer der fantastischsten Tier- und Pflanzenwelt unseres Planeten. Diese Weltregion hat der Biologe, Naturfotograf und Greenpeace-Aktivist Luis Scheuermann bereist und ist jetzt, wie ich vorher schon sagte, mit einer Live-Fotoshow hier überwiegend süddeutschen Raum, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen unterwegs und auch hier in der näheren Umgebung von Frankfurt. Die genauen Termine und Veranstaltungsorte findet ihr übrigens auf unserer Internetseite unter www.greenpeace-frankfurt.de. Und das alles findet bei freiem Eintritt statt, also ihr könnt da jederzeit einfach hingehen und reingehen und euch das anschauen. Und die Termine hier in der Umgebung Frankfurt und näheren Umgebung werde ich euch am Schluss der Sendung nochmal durchgeben, genau. So, und jetzt versuche ich mal das zu starten, was ich mit dem Luis diese Woche beredet habe. Ja, am Telefon ist jetzt heute der Luis Scheuermann. Hallo Luis, schönen guten Tag.
Hallo Otto, ich grüße dich.
Ich muss jetzt gleich eine Vorwarnung an die Leute am Radio rausschicken, nicht, dass sie jetzt überstürzt ans Radio stürzen, weil sie denken, sie wären beim Freie Radio Baden-Württemberg oder beim Schwabenfunk. Seid immer nur bei Radio X, aber der Luis, der schwätzt so wie ich. Also ich denke, wir werden die Sprachbarriere doch überwinden können.
Luis,
Passt. Genau. Luis, erzähl doch mal bitte etwas aus deiner Biografie, wo du herkommst, was du machst, wie auch immer.
Ja, mein Name ist Luis Scheuermann. Ich bin im Gegensatz zum Otto, der ein Schwabe ist, ein echter Partner. Okay. Aber ich versuche das Ganze sprachlich jetzt zu tarnen. Ja, ich bin Biologe und Naturpädagoge, arbeite als solcher im Nationalpark Schwarzwald, um da den Schülern, Kindern und auch den Erwachsenen unsere Wildnis vor der Haustür nahezubringen, Begeisterung rüberzubringen und auf die Wichtigkeit von wilder Natur hinzuweisen und das zu vermitteln. Ja, ich habe Biologie studiert in Bayreuth, im schönen Frankenland.
Im Frankenland, ja.
Und habe dann ein paar Jahre nach meinem Studium im Rahmen eines naturwissenschaftlichen Projektes in Südamerika, genau gesagt in Südbrasilien, verbracht, um dort die Regeneration des atlantischen Küstenregenwalds oder der atlantischen Küstenregenwälder zu studieren. Wir haben das Ganze über das Naturkundemuseum Karlsruhe gemacht und wir haben ein spezielles Studienobjekt gehabt, nämlich die schöne Tiergruppen der sympathischen Spinnen.
Okay.
Und anhand dieser Tiergruppe haben wir versucht, Schlüsse zu ziehen über die Regenerationsfähigkeit dieser einmaligen Urwälder, die es da leider nur noch in Resten gibt.
Ja, ja, wer sich mit Spinnen beschäftigt, muss genauer hingucken, oder?
Genau, das ist der Blick ins Detail, der da gefragt ist. und es bietet manchmal doch recht faszinierende Blicke in den Mikrokosmos.
Okay. Wie entstanden dein Interesse an, ja, generell an der Tier- und Pflanzenwelt? Hast du da so ein Aha-Erlebnis gehabt in deiner Kindheit, Jugend oder wie auch immer?
Naja, ein Aha-Erlebnis kann ich jetzt nicht wirklich treten lassen, aber ich würde sagen, das Ganze hat angefangen durch meinen Opa, der war als Forstwirt, Förster, Jäger oft in der Natur unterwegs und hat mich dann auch oft mitgenommen und da habe ich dann sozusagen Blut gerochen und habe damals schon so die Begeisterung für die Natur in mir entfachen können, als Kind schon von 7, 8, 9 Jahren. Ja, und später bin ich dann ganz klassisch auch so zum Tümpeln gekommen und da hat man dann mit dem Kescher einfach mal die Kaulquappen aus dem Tümpel geholt und zu Hause aufgezogen, was man natürlich heute nicht mehr machen sollte. Aber kam man dann klassisch zur Naturbeobachtung und zur Tierbeobachtung. Warum man das nicht mehr machen soll, die stehen natürlich heute unter strengem Naturschutz und das ist rechtlich verboten, ne? Was auch gerechtfertigt ist.
Was hat dich denn ausgerechnet nach Brasilien? Also ich muss versuchen, ein bisschen Hochdeutscher zu reden. Wenn ich mit dir rede, immer gleich meinen schwäbischen Dialekt. Was hat dich denn was hat dich denn ausgerechnet nach Brasilien geführt? Ich meine, es gibt ja durchaus andere spannende Weltregionen, wo man sagen könnte, da würde ich gerne hingehen. Warum Brasilien?
Also generell erstmal Südamerika hat mich schon immer fasziniert. Da habe ich schon viel gelesen, auch Karl May-Romane gelesen, Amerika, Südamerika früher hat mich schon fasziniert, die Geschichte der Entdeckungen in Südamerika über die alten indianischen Völker, die es dort gab, die Hochkulturen und auch die ganzen Naturräume, die es dort gab, Amazonas, Regenwald und so weiter, diese riesengroßen Wildnisgebiete, das hat mich schon immer fasziniert und irgendwann hieß es eine gute Freundin von mir, die macht da ein freiwilliges soziales Jahr in Brasilien und so eine Schulfreundin von mir war das und da habe ich gedacht, das wäre doch mal eine Gelegenheit, die zu besuchen. Gleichzeitig hat mein Cousin ein Austauschjahr gemacht in Bolivien und ist dann auch rübergeflogen und mit dem habe ich dann eine Reise gemacht durch Südamerika, Argentinien, Bolivien, Chile und bin dann im zweiten Teil, waren es insgesamt 2 Monate, nach Brasilien gefahren und habe das Land dann auch nochmal 3 Wochen bereist, 3, 4 Wochen bereist und dann habe ich mich da praktisch in dieses Land da verliebt, was ich da an Facetten gesehen habe. Es war so faszinierend, diese Vielfalt zu sehen und habe mir natürlich dann auch schon da die Natur ausführlich angeguckt. Es war 1994, da war ich gerade im Studium fertig, beziehungsweise im ersten Teil meines Studiums fertig und dann wollte ich da immer wieder hin und da auch irgendwie beruflich arbeiten und das habe ich dann eben hier nach dem Studium geschafft mit diesem Projekt des Naturkundemuseums Karlsruhe und habe da 5 Jahre lang dann gearbeitet in Südbrasilien in diesen faszinierenden Regenwäldern. Genau.
Ja, kann man ja nachvollziehen. Ich meine, ich war auch schon mal in Brasilien. 3 Wochen sind für dieses Riesenland und für die Vielfältigkeit des Landes wenig, da muss man noch mal hin und länger hin.
Das war der Teaser sozusagen, der Anfang und da wollte ich natürlich dann mehr wissen und habe dann während dem Studium schon Exkursionen unternommen, habe dann Austausch gemacht in Brasilien, habe dann mal ein Auslandssemester verbracht, ein Praktikum gemacht und danach, wie gesagt, noch mal beruflich dort eine Zeit lang verbracht.
Jetzt bist du ja, so wie ich das in der Anmoderation gesagt habe, ich muss mir zurücknehmen, wie ich am Anfang der Anmoderation, also in der Anmoderation gesagt habe, bist du ja mit einer Foto-Live-Show unterwegs. Wie bist du denn in dem Sinn dann zur Fotografie gekommen? Hast du vorher schon fotografiert oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich habe auch schon vorher noch zu analogen Zeiten mit Dias gearbeitet, fotografiert. Ursprünglich dazugekommen bin ich durch meinen Patenonkel, der war auch ein leidenschaftlicher Landschaftsfotograf und dem habe ich dann auch nachgeeifert. Da ist man dann mal in die Alpen gefahren und hat dann mit einem kleinen Knipse sozusagen, mit so einer automatischen Kamera die ersten Bilder gemacht und hat die dann zu Hause den Eltern und den Freunden gezeigt. Das hat denen gefallen und dann hat man natürlich mehr gemacht, wurde motiviert und irgendwann ja, hat mich auch das Reisen gepackt. Zuerst in Europa, dann eben auch nach Südamerika und das wollte man dann auch entsprechend dokumentieren, was man da gereist, wo man da gereist ist und was man da für faszinierende Landschaften, vor allem Naturlandschaften gesehen hat und da hat man sich das immer weiter erarbeitet, die Fotografie und das war einfach ein gutes Werkzeug, um seine Reisen zu dokumentieren und auch Erinnerungen zu pflegen. Ja, und irgendwann hatte ich eben das Glück, mit Markus Maute in Kontakt zu treten, dem Naturfotografen.
Der
Haus- und Hoffotograf von Greenpeace. Und ich konnte dann für ihn, hatte das Glück, dass ich für ihn mehrere Reisen durch Südamerika organisieren konnte, unter anderem eben auch durch Brasilien. Und ja, das waren für mich dann praktisch wie Fotokurse in 1:1 Format. Hatte dabei viel lernen können und kam durch ihn auch an sehr außergewöhnliche Orte, an die man als normaler Tourist so nicht hinkommt. Und so hat sich dann das Archiv meiner Fotografie allmählich sehr stark erweitert. Und dann ist irgendwann die Idee entstanden, daraus eben auch was zu machen. Und
jetzt, ja, da kann man ja sagen, du bist erblich vorbelastet über den Großvater, die Liebe zur Tier- und Pflanzenwelt, Fotografie über den Onkel. Du setzt eine gute Familientradition fort, ja?
Sozusagen, genau. Das waren ein paar Kombinationen, die da zusammengefallen sind. Und mein Biologiestudium hat dann die Wissensgrundlage verschafft. Und
das war es, I-Tüpfel.
Genau.
Was ist denn aus deiner Sicht so beeindruckend an der Fauna und Flora von Brasilien?
Naja, durch das, dass es so ein riesengroßes Land ist, hat es natürlich auch viel zu bieten an Naturräumen. Also eine Vielfalt von Lebensräumen und entsprechend ist die Vielfalt auch der Landschaften und der darin lebenden Tiere und Pflanzen. Wir haben mehrere Klimazonen, die wir hier in einem Land vorfinden. Das Land ist so riesengroß, 4.500 Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung. Da wären wir in Europa vom Nordkap bis an die Nordküste Afrikas und da kann man schon sehen, wenn man das so vergleicht, was das Land allein an Klimazonen und dann entsprechend an Vegetationszonen umfasst. Ja, und diese Vielfalt ist einfach so faszinierend zu sehen, was man da alles beobachten und bestaunen kann. Das ist das Faszinierende eigentlich daran. Aber auch die Kulturvielfalt, die Land und Leute, die sich dann ablösen, alles in einem Land. Eine Sprache, die dann gleichzeitig gesprochen wird, das macht es natürlich dann wieder auch einfacher zu bereisen. Aber trotz des Brasilien...
Wie bist du da damit zurechtkommen, dass es dort ja eigentlich nicht so wie bei uns so diese Jahreszeiten gibt? Gibt ja da wahrscheinlich, also ich war mal eine Zeit lang in Venezuela, da war es noch ein bisschen ausgeprägter. Die haben ja eigentlich nur Regenzeit und nicht Regenzeit. Hat dir das nicht gefällt, da mal ein richtiger Winter, Frühjahr, was auch immer zu erleben?
Naja, das ist gar nicht so unbedingt. Das ist eigentlich das Klischee, was man kennt von Brasilien, ne? Immer schönes Wetter, tolle Strände. Ja,
schönes
und
Wetter ist Regenwald. Nicht unbedingt, aber viel Regen
ja. Eben. Viel Regen, ja, aber ist gar nicht so. Also man hat im Süden, in den südlichen drei Bundesstaaten, doch ausgesprochene Jahreszeiten. Da kann es auch mal schneien auf den Bergen, da kann es auch schon mal richtig kalt werden. Nur sind die halt eben umgekehrt wie bei uns. Da ist eben dann im Juli, August Hochwinter und im Dezember, Januar ist eben Hochsommer. Natürlich hat es dann nochmal extremere Temperaturen. Ich würde es dann eher mit Südeuropa vergleichen.
Höhere Luftfeuchtigkeit.
Höhere Luftfeuchtigkeit, ja, auch. Wobei es auch sehr trockene Gegenden hat in Brasilien. Also man hat da schon alles, was man eigentlich finden möchte, wenn man die Jahreszeiten mit rübernimmt. Natürlich keine tiefer schneiden Winter, das ist klar. Aber es gibt da auch schon
die gibt es ja bei uns inzwischen auch nicht mehr, oder? Das kann man bei uns ja hier in
unserer Region
auch nicht mehr sagen, wir haben tiefer schneide Winter, oder?
Alles ein bisschen verwaschen mittlerweile, genau.
Du hast ja vorher mal kurz andeutet, du hattest sicherlich auch Kontakt durch das, dass du da 5 Jahre lang gelebt hast, jetzt jenseits deiner Reisezeiten. Du hattest sicherlich auch Kontakt zur einheimischen Bevölkerung und zu den Indigenen, das ist ja auch hier bei uns immer wieder ein Thema. Wie schätzt du denn die Situation der ja vielleicht hauptsächlich Indigenen oder der sonstigen Bevölkerung ein?
Also ich hatte natürlich mein Alltagsleben da und ich hatte natürlich Kontakt und ich war praktisch mitten unter den einheimischen Brasilianern war auch eine Zeit lang am Amazonas, hatte dann aber nicht wirklich Kontakt zu Indigenen. Das ist extrem schwierig, also zu Indigenen, die wirklich noch in ihrer traditionellen Lebensweise leben. Da gibt es schon noch einige, die sind aber sehr abgelegen und die scheuen auch eigentlich den Kontakt zur westlichen Zivilisation, sage ich mal, zu denen ja Brasilien eigentlich auch gehört. Unter den normalen Brasilianern werden die Indigenen ja generell eher so als Menschen zweiter Klasse behandelt. Allerdings andererseits auch ist es ein sehr sensibles Thema. Die Indigenen werden schon auch respektiert und wenn man gegen die Indigenen vorgeht, dann ist das ein ziemlich heißes Eisen, vor allem in der Presse. Wobei die Indigenen halt oft auch in Ländereien oder auf Ländereien wohnen, die heiß begehrt sind, sei es durch Rohstoffe, die es dort gibt, oder Trinkwasserreservoir, große Flussregionen und Bergbauregionen zum Beispiel, wo Edelmetalle abgebaut werden könnten, wo man schnell einen großen Reibach machen kann sozusagen. Da stehen die Indigenen leider oft im Weg und dann ist man schnell dabei, auch von Regierungsseite her, irgendwelche findigen Rechtsverdrehungen rauszuholen, um die Indigenen dort von ihrem Land zu vertreiben. Also das ist immer schwierig.
In den Regionen, also jetzt wo die Indigenen leben, da gibt es ja jetzt wahrscheinlich nicht so den privaten Land, also für die Leute jetzt, die indigene Bevölkerung, nicht so den privaten Landbesitz, wie wir das hier kennen, oder? Das ist doch dann eher so im Stammesbesitz, die Ländereien, wo die siedeln.
Genau, das ist bei denen auch nicht so definiert, dass man einfach Landbesitz auf dem Papier hat, wobei viele Stämme sich jetzt da auch mit angepasst haben und ihre Rechte einfordern und versuchen, ihre angestammten Stammesgebiete jetzt auch als Besitztum anerkennen zu lassen. Das ist immer ganz wichtig und das versucht man dann diesen Menschen auch zu vermitteln, dass sie das entgegen ihrer normalen Auffassung, ihrer kulturellen Auffassung von Lebensraum und Land, für die das eigentlich, sie sind einfach ein Teil dieser Natur und haben das nicht als Besitz sozusagen. Aber es ist wichtig, dass sie vor der Regierung, vor der Verfassung ihre Ländereien als Besitz anerkannt kriegen und dann ist es auch sehr schwierig, die einfach von ihrem Land zu vertreiben. Und wenn sie das nicht machen oder wenn die Regierung sich dagegen stellt, dass sie ihr Stammesgebiet als Landbesitz anerkannt kriegen, dann ist es eben viel leichter, sie von ihrem Land zu vertreiben. Da gibt es ja jetzt gerade dieses unrühmliche Beispiel von diesen Staudammbauten, wo praktisch die Leute aus ihrem angestammten Land vertrieben werden, um eben diese riesengroßen Stauseen zu errichten, was neben einer ökologischen Katastrophe auch eine soziale Katastrophe damit nach sich zieht.
Ihr seid jetzt immer noch bei Radio Higgs im Hörerfenster Greenpeace Frankfurt heute und ich habe am Telefon den Luis Scheuermann, der hier im süddeutschen Raum mit einer Fotoschau über Brasilien unterwegs ist. Wir haben jetzt viel über dich und über die Situation dort von der Bevölkerung gesprochen. Jetzt gibt es ja auch vielfältige Bedrohungen für dieses Naturparadies. Du hast eins kurz andeutet vor der Musik, das war die Sache mit den Staudammprojekten. Welche weitere Bedrohungen sind denn das, die jetzt dieses Naturparadies unter Druck setzen?
Also vorab gesagt, wir haben noch sehr viel wilde Natur. Das wollte ich vorhin auch nochmal erwähnen. Also das ist auch ein Faszinosum für Brasilien. Wir haben noch sehr viel wilde, menschenleere Gegenden, die es eigentlich zu schützen gilt, aber die sind, wie du schon gesagt hast, von vielerlei Bedrohungen eben
gefährdet.
Von vielerlei Bedrohungen ausgesetzt. Mhm. Zuvorderst, wenn man jetzt nach Amazonien guckt, weil es nicht nur der Amazonas-Regenwald ist, der dort bedroht ist, aber wenn man jetzt mal in Amazonien herausgreift, dann ist es vor allem die Rinderzucht und die Großgrundwirtschaft, die dort die letzten wilden Regenwälder enorm bedroht. Die Rinderwirtschaft hat einen hohen Flächenbedarf. Es gibt dort Großgrundbesitzer, die sind hier so groß wie ganze Landkreise oder gar ganze Bundesländer. Es ist eine sehr ineffiziente Wirtschaft, hoher Landverbrauch und hoher Flächenverbrauch. Das liegt daran, dass der Amazonas-Regenwald auf einem sehr nährstoffarmen Boden stockt. Da wächst sonst nichts, außer diese Regenwaldbäume. Die Nährstoffe sind nicht im Boden gespeichert, wie bei unseren Breiten in den Wäldern, sondern in den Pflanzen selbst. Das heißt, wenn man die Pflanzen entnimmt durch Abholzung, dann sind die Nährstoffe auch weg. Da wächst da vielleicht mal ein paar Jahre lang Gras und dann wächst dann irgendwann überhaupt nichts mehr. Die Rinder können dann noch 2 Jahre lang drauf weiden und dann muss die Karawane weiterziehen. Zurück bleibt ein völlig degradiertes Brachland, eine Steppe, eine Savanne, die nicht mehr mit diesem Wald, mit dem üppigen Regenwald und dem ganzen Lebensraum und den Tieren und Pflanzen, dem Tier- und Pflanzenreichtum, der vorher da war, zu vergleichen ist. Und deshalb, weil dort eigentlich Rinderwirtschaft völlig ungeeignet ist, hohen Landverbrauch nach sich zieht, ist das eine sehr große Belastung, eine sehr große Bedrohung.
Für wen?
Wenn der Regenwald dann immer weiter abgeholzt wird, findet auch kein Austausch kein Wasseraustausch mehr mit der Atmosphäre statt, weil der Regenwald steht am Äquator, die Sonne brennt unbarmherzig hernieder, Wasser verdunstet aus dem Kronendach, das ist wie ein mächtiger Saunaofen. Das Wasser steigt praktisch in die Atmosphäre auf, sammelt sich dort zu riesengroßen Wolkentürmen und regnet sich alltäglich in großen Wolkenbrüchen wieder ab.
Und das wird ist wiederum von der Pflanzenmasse aufgesaugt. Nebenbei ganz kurz, da auch ein bisschen eigene Erfahrung mit reinspielen.
Ja.
Schon ein beeindruckendes Erlebnis, dieser tägliche Regenguss. Da, ich habe das in Belém erlebt, das ist am Beginn vom Delta an Amazonas.
Genau.
Da sieht man keine 5 Meter mehr weit. Das schüttet,
das sind Regengüsse,
das ist
die würden hier zu Überschwemmungskatastrophen führen.
Genau.
Das ist da drüben Alltag. Und das ist der Regenwald, derjenige ist der Motor, der das Ganze, diesen Niederschlagskreislauf überhaupt erst ankurbelt. Das heißt, nimmt man hier wiederum den Regenwald weg durch Abholzung großflächig, wird auch dieser Niederschlagskreislauf aufhören. Und irgendwann, wenn man genug von diesem Regenwald entnommen hat, gibt es einen Kipppunkt und das ganze System bricht in sich zusammen. Man hat keine Nährstoffe mehr durch Abholzung, Überweidung, man hat keine Niederschläge mehr. Das Ganze verwandelt sich in eine Savanne und das wird dann weltweite Auswirkungen haben, auch auf den Klimawandel. Der Klimawandel wird dadurch immer mehr angekurbelt.
Ja,
das ist eine der großen Bedrohungen dieser Regenwälder, dieser Klimafaktoren, die auch sich sicherlich auf unsere Breiten dann auswirken wird. Genau.
Ja, das wär so meine nächste Frage gewesen. Jetzt aber nochmal zu der anderen Sache mit der Viehwirtschaft. Für wen, ich wehre mich gegen diesen Ausdruck, da wird Fleisch produziert, weil produzieren, das hört sich für mich nach Fabrik an. Ich meine, im Endeffekt ist es eine Produktionsform, aber der Begriff, der stoßt mir eigentlich schon immer auf.
Man kann sie schon als industrielle Landwirtschaft bezeichnen.
Für wen ist das denn gedacht? Wird es exportiert? Und dann ist ja das andere Thema in dem Zusammenhang der Sojaanbau. Also da weiß man ja, dass die Soja unter anderem eben auch nach Europa exportiert wird, um hier die Tiere zu mästen.
Das ist die andere große Zerstörungsursache, eine andere große Bedrohung ist der Sojaanbau. Also nochmal kurz zur Rinderwirtschaft. Für wen wird es produziert? Das ist vor allem auch ein großer Fleischbinnenmarkt. Brasilianische Bevölkerung, Gesellschaft ist eine der größten Fleischverbrauchsnationen pro Kopf. aber auch gleichzeitig einer der größten Rindfleischexporteure weltweit. Und das Fleisch geht auch in die westlichen Industrieländer, nach Europa, nach USA und so weiter. Und das Ganze muss ja irgendwie auch befüttert werden. Und das passiert eben durch das Soja. Soja ist hier weniger ein Produkt für Vegetarier, die sich ab und zu mal eine Tofu-Wurst reinziehen. Darum geht es nicht. Es geht um Futtermittelproduktion. Futtermittel für Rinder und Schweine. Diese Futtermittel, die gehen dann auch wieder nach Europa, werden hauptsächlich nach Europa und USA exportiert. Brasilien hat China als ursprünglich größten Exporteur von Soja längst abgelöst. Das ist der größte Soja-Exporteur der Welt. Das hängt auch wiederum indirekt mit der Rinderwirtschaft zusammen, die hier dann praktisch, wo es hier ermöglicht wird, billiges Rindfleisch zu produzieren in Europa mit diesem billigen Futtermittel. Das ist die Grundlage von allem. Also wiederum der Fleischverbrauch ist das Problem.
Du hattest vorher auch mal kurz, also vor der Musik, über Staudammprojekte gesprochen. Jetzt werden ja diese Staudämme gebaut mit dem Hintergedanken oder mit der Argumentation Energieversorgung, Strom. Brasilien ist ja jetzt schon lange kein Schwellenland oder Dritte Weltland, wenn man den Begriff nochmal verwenden will. Der Energiebedarf ist ja zweifelsohne vorhanden. Die haben ja sicher auch eine Industriewirtschaft, die Energie braucht. Also zum einen jetzt mal diese Sache mit den Staudämmen hast du ja schon erklärt, aber was gäbe es denn da oder was gibt es da für Alternativen an Energieerzeugung, Stromproduktion?
Haben die da Möglichkeiten? Zunächst mal nochmal erklärt, diese Staudämmprojekte, die in den letzten 10 Jahren vor allem entstanden sind. Man hat erkannt, dass man mit dieser Wasserkraft, dieser unbändigen Wasserkraft durch diese größten Flüsse, Ströme der Erde in Amazonien viel Energie erzeugen kann in Form von elektrischer Energie. Brasilien ist, wie du auch schon gesagt hast, nicht mehr nur ein Schwellenland, sondern ist schon eine Industrienation und hat natürlich auch einen großen Energiebedarf, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Industrie, in der auftretenden Industrie, die da drüben mittlerweile entstanden ist. Früher hat man das natürlich durch Kohlekraft entdeckt, aber was Kohlekraft bewirkt, auch im Hinblick auf den Klimawandel, das wissen wir alle.
Also hat man natürlich dann sollte hinlänglich bekannt sein.
Genau, hat man natürlich nach alternativen Energien geguckt und da ist Wasserkraft ja erstmal eine gute Sache, das hört sich erstmal gut an, das ist eine grüne Energie sozusagen, erneuerbar, durch Wasserkraft kaum Emissionen erstmal auf den ersten Blick, also alles gut, nehmen wir die Wasserkraft, die haben wir praktisch unendlich vor unserer Haustür und dann brauchen wir uns um nichts mehr kümmern. Das ist leider ein Trugschluss, weil um diese Megastaudämme zu errichten, das sind Bauwerke von mehreren Dutzend Kilometern Länge, die da quer durch den Regenwald, quer über die Flüsse gebaut werden, werden diese Flüsse zerschnitten. Natürliche Wanderwege von Fischen, Tieren werden erstmal abgeschnitten. Das heißt, auch die Urbevölkerung, die von diesen Wanderbewegungen lebt, von diesen Bewegungen abhängig ist, wird von ihren Lebensgrundlagen abgeschnitten. Und damit nicht genug, wird natürlich damit ein riesengroßes Landstück, eine riesengroße Fläche von mehreren hundert Quadratkilometern überflutet, damit es überhaupt rentabel wird, um diese Wassermassen in Energie zu verwandeln, braucht man ein großes Rückhaltebecken. Das sind Flächen, die sind größer wie der Landkreis München. Damit wird eine riesengroße Fläche von Regenwald einfach unter Wasser gesetzt. Und nicht nur diese überschwemmte Fläche wird vernichtet, sondern außenrum noch eine vielfache Fläche an Regenwald indirekt abgeholzt und vernichtet. Das ist auch wieder was den Klimawandel ankurbelt. Das verrottende Pflanzenmaterial, die abgeholzten Wälder werden verbrannt, werden abgeholzt, die Biomasse wird umgewandelt in CO2, die in die Atmosphäre steigt, dort den Klimawandel ankurbelt. Allein schon der Bau von solchen Megastaudämmen, der Stahlbeton, der dort produziert werden muss, hat die Menge einer mittleren deutschen Kleinstadt. Und schon allein die Produktion verpulvert so viel Treibhausgase in die Atmosphäre, dass diese Staudämme auch in 100 Jahren nicht die Energie wieder reinspielen können und es kompensieren können, was sie vorher schon an Treibhausgasen durch ihre Produktion freigesetzt hätten. Das ist also eine völlig übers Ziel hinausgeschossene pseudo-nachhaltige Energiequelle, die mehr den Klimawandel, im Gegenteil mehr ankurbelt, wie dass er ihn aufhält. Das ist also ein Druckschluss.
Welche Alternativen gäbe es für
Brasilien? Es gäbe Alternativen in Brasilien. Wir befinden uns an einem Land im Äquator mit einer hohen Sonneneinstrahlung. Die Solarenergie ist da viel mehr wie in Europa geeignet, um große Energiemengen zu liefern. Wir hätten die Windkraft, die in den Hochebenen durchaus effektiv genutzt werden kann. Und man kann Wasserkraft auch nutzen, nur nicht eben in diesen zentral gesteuerten, von wenigen Großkonzernen, Monopolen ausgenutzten Mengen. Man kann das einfach auch ein bisschen kleiner, im kleineren Maßstab und dezentraler machen. Weil letztendlich kommt, das ist auch so ein Trugschluss und so ein Märchen, kommt dieser billige Strom, der dort produziert wird, nicht der Bevölkerung zugute, sondern wird von Großkonzernen, zum Teil internationalen Konzernen, energiehungrigen, energieintensiven Unternehmen genutzt, damit die ihre Produktion weiter ankurbeln können. Das sind oft nicht unbedingt nachhaltige Produktionsweisen. Und die brasilianische Bevölkerung geht dabei recht leer aus. Im Gegenteil, die Strompreise steigen weiterhin an und es hat ihnen überhaupt nichts gebracht. Also so wie das jetzt läuft, ist das eigentlich...
Gibt es auch Möglichkeiten für Windenergie?
Es gibt auch durchaus Möglichkeiten für Windenergie.
Die haben ja recht lange Küstenreihen, da vor allem im Osten,
genau,
da gibt's Recife. Da
sehr, sehr starke Winde, windhöfige Gebiete, auch auf den Gipfeln der Küstengebirge, wo es starke Windregime herrschen, hat man alle Möglichkeiten, Windräder aufzubauen. Was das von einer Landschaftsverschandelung natürlich nach sich zieht, ist nochmal eine andere Frage. Aber man muss halt irgendwie sich fragen, wie man Energie so fördert, dass es den Klimawandel nicht ankurbelt. Aber da gibt es eine gute Studie, auch von Greenpeace, über diese Megastaudämme, wo das alles drinsteht und wo das auch gegengerechnet wird. Und da zeigt sich eben auch, dass man die Natur so nicht zerstören muss, um eine pseudo-grüne, nachhaltige, pseudo-nachhaltige Energiequelle aufzubauen. Das wird auch anders funktionieren.
Ja, die kann man sicher nachgucken auf der Internetseite www.greenpeace.de.
Genau. Kann man sich runterladen.
Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz über die Klimawandelgeschichte reden, aber ich glaube, wir müssen jetzt die letzten paar Minuten, wollte ich ein bisschen ein anderes Thema anwenden. Ich habe zu diesem Klimawandelthema Amazonasregenwald auch noch. Also schon seit längerem weiß man das, dass die Austrocknung besteht und die Gefahr der Austrocknung besteht und durch Hitzewelle und Dürre natürlich das Ganze noch verschärft wird, das Problem. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen über Wirtschaft, Industrienansätzen gesprochen. Gibt es sowas wie einen Umwelt- oder Ökotourismus in Brasilien?
Ja, das gibt es auf jeden Fall auch. Leider ist der Tourismus ein bisschen stiefmütterlich behandelt in Brasilien. Da könnte man viel mehr machen, aber er hat ein großes Potenzial und es gibt ein gutes Beispiel für funktionierenden Ökotourismus, der eigentlich für das ganze Land als gutes Exempel funktionieren würde. Nämlich da fahren wir nach Bonito ins Herz Südamerikas, südlich des Pantanal, in den Bundesstaat Mato Grosso do Sul. Da gibt es ein kleines Gebirge, das ist in der Nähe vom Pantanal, das vielleicht die einigen oder anderen Hörer kennen als Tierparadies, das größte Feuchtgebiet der Erde. Und da südlich davon gibt es ein kleines Mittelgebirge, das so ein Karstgebirge, ein Kalkgebirge, das ist gespickt von allerlei Naturwundern, von Höhlen, von Einsturzkratern, von kleinen Savannenwäldern mit einem enormen Tierreichtum, mit Sümpfen und vor allem mit Kristallflüssen, mit kristallklaren Flüssen, die in den Karstgebirgen entspringen, in Quelltöpfen, Da hat man eine Sichtweite von 40 Metern. Wenn man da taucht, dann taucht man ein in eine verwunschene Welt, Unterwasserwelt, mit einem enormen Fischreichtum, schwimmen wie im Aquarium. Man fühlt sich wie im Korallenriff, nur ist man im Süßwasser. Und das haben die Leute erkannt, dass das ein großes Kapital ist. Das wird von der Gemeinde dort, von der Verwaltung streng geschützt. Man darf nur mit zertifizierten Führern hineingehen und auch nur in einer sehr begrenzten Anzahl von Leuten pro Tag. Und da wird sehr pingelig drauf geachtet, dass da wirklich niemand anders reingeht und diese Naturschätze zerstört. Und es wird sehr schonend alles behandelt. Und das finde ich ein gutes Beispiel eigentlich, wie man es machen kann, mit Natur Geld verdienen, ohne sie zu zerstören, und den Leuten gleich noch die Message mit auf den Weg gibt: Schützt eure eigene Natur genauso, wie wir es hier tun. Dann haben wir alle was davon und vor allem auch unsere nachfolgenden Generationen. Das finde ich ein super Modell eigentlich. Das funktioniert auch in Brasilien.
Kurze Antwort auf die nächste Frage, weil ich dann am Schluss noch eine ganz wichtige Frage stellen möchte. Gibt es siehst du da Spannungsfeld? Brasilien gibt ja Regionen, wo die Leute recht arm sind. Gibt es da Spannungsfeld zwischen Armut und Umwelt, Naturschutz? Es gibt ja mal das Zitat von irgendjemand: Armut ist die größte Umweltverschmutzung. Gibt es sowas?
Das ist auf jeden Fall zutreffend. Natürlich gibt es das. Diese ganzen ökologischen Katastrophen, die in Amazonien, aber auch in anderen Gebieten Brasiliens produziert werden, führen hauptsächlich dazu dann am Ende, dass die einheimische Bevölkerung, vor allem die Kleinbauern, von ihren Ländereien vertrieben werden. Die stehen da einfach im Weg rum für diese Großproduktion, diese industrielle Landwirtschaft. Die enden dann in den Slums, in den Favelas der Großstädte Rio, Sao Paulo, Salvador, ohne Perspektive, ohne Zukunft und Vergangenheit. Und die Städte schwellen immer größer, immer mehr an, und es kommt zu enormen sozialen Verwerfungen, die praktisch der ökologischen Katastrophe dann folgen. Also das wird das Land auf Dauer irgendwann auch zerreißen, wenn man weiter so wirtschaftet auf Ausbeutung der Natur und sich und der Bevölkerung praktisch den Ast absägt, auf dem man selber sitzt. Das kann irgendwann nicht mehr gut gehen.
Jetzt zum Schluss die ganz spannende Frage, Luis. Welches war denn dein beeindruckendstes Erlebnis, beziehungsweise, ja, welches ist für dich die schönste, fantastischste Region in Brasilien?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich habe so viele Lieblingsregionen und so viele beeindruckende Erlebnisse gehabt. Brasilien ist so ein faszinierendes Land, aber ich kann auf jeden Fall eins herausgreifen. Das war eben mein erstes Mal, in diesen Kristallflüssen zu tauchen und dort diese unglaubliche Unterwasserwelt zu sehen, diese Unterwasserwildnis. Das kann ich nur jedem empfehlen, der Natur erleben möchte in Brasilien, neben dem Pantanal mit seinem Tierreichtum oder dem großen Regenwald, ist das eine der tollsten Gegenden, die man sehen kann in Brasilien. Wenn man wirklich Natur erleben möchte und das Ganze noch auf eine schonende Art und Weise, dann sollte man nach Bonito fahren und sich die Kristallflüsse angucken. Mein persönliches größtes Erlebnis und was mich wirklich zum Zittern gebracht hat, war allerdings vor 3 Jahren, als ich da mit einem Freund unterwegs war im Pantanal. Wir waren auf dem Fluss und wir wollten einfach nur Eisvögel fotografieren, die da beim Fischfang beobachten. Und plötzlich schlägt mir der Guide auf den Rücken und haucht mir ins Ohr: Da vorne, guck hin, da sitzt der König des Pantanal. Und dann habe ich erstmal nur Pflanzengewirr gesehen, gar nicht wirklich gewusst, was er meint, und hat mich dann praktisch dahin gedreht. Wir sind mit dem Boot dann langsam drauf zugefahren und plötzlich schält sich aus dem Unterholz der König des Dschungels hervor, und da saß er dann, der Jaguar, ein altes Männchen, direkt am Ufer. Okay. Und das war wirklich atemberaubend, und wir waren fast 20 Minuten auf dem Boot gesessen und haben Fotos geschossen, und das Tier hat sich eigentlich überhaupt nicht stören lassen, hat sich da im Schatten ausgeruht von seinen
Jagdzügen. Hat er sich in Position gesetzt.
Und hat sich schön hingesetzt und gepostet und hat alles gemacht, was das Fotografenherz begehrt. Also das war wirklich das eindrucksvollste Naturerlebnis. Und ich habe eigentlich im Leben nicht mehr dran geglaubt, dass ich so ein Tier nochmal in freier Wildbahn beobachten darf.
Das war wirklich toll. Ja, die Schilderung verschafft mir schon Gänsehaut.
Ja, Luis. Ja, ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass die ganz gut schwimmen können. können.
Okay, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so entspannt nicht so cool. gewesen.
Ich habe es nicht so locker fotografiert da. Okay. Genau, aber der war wohl satt.
Kein Appetit auf Menschen, europäisches Menschenfleisch.
Ja, ich denke, das ja, die ist Tiere, auch ein ganz
die, riechen, die Tiere riechen ja auch schon was, ob jemand in die Region gehört oder nicht. Man hat
ja, ja, ich denke schon, dass sie das ganz genau wissen.
Ja, Luis, jetzt ja. auf jeden Fall recht herzlichen Dank, für, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir, mit, für uns die Informationen da zu geben. Und nach deiner Schilderung kann ich jetzt allen, die zuhören, nur empfehlen, zu einem deiner Foto-Live-Shows zu kommen. Ich werde nachher noch die einzelnen Termine hier in der Region durchgeben. Ja, wie gesagt, dir nochmal recht herzlichen Dank und ja, ich denke, wir werden uns auf jeden Fall sehen. Ich werde heute Abend in Oberursel sein bei deiner Vorführung und ansonsten ja, alles Gute weiterhin.
Da freue ich mich drauf und ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen und uns bei unserer Reise durch die Wildnis und die Naturparadiese Brasiliens begleiten dürfen und sie dürfen gespannt sein, was sie da erwartet von Tieren und Pflanzen und Landschaften, die vielleicht so noch nie von ihnen gesehen worden sind. Ja, vielen Dank, Otto, und dann sehen wir uns bald.
Ja, freue genau. Ja, bis hierher das Interview mit dem Luis Scheuermann, der, wie gesagt, schon, wie mehrfach gesagt, mit seiner Live-Show, Foto-Live-Show unterwegs ist. Ich gebe euch jetzt mal die Termine kurz durch, die ihn hier in die nähere Umgebung bringen. War ja jetzt kurz am Ende der Sendung schon angedeutet, der ist heute Abend in Oberursel in der Stadthalle, Saal 2. Beginn ist 19.30 Uhr, Einlass etwa eine halbe Stunde vorher. Wie gesagt, der Eintritt ist frei, kostenlos. Dann ist er morgen in Offenbach im Kino Hafen 2, Beginn ebenfalls 19.30 Uhr, Samstag, 11.03. Am Sonntag, 12.03. ist er in Gelnhausen in der Stadthalle. Dann hat er knapp zwei Wochen Pause und dann ist er hier in Frankfurt und zwar im Rudolf-Steiner-Haus, das ist in der Hügelstraße 67. Beginn auch 19.30 Uhr, Gelnhausen war gestern, ist am Sonntag 18 Uhr, also in Frankfurt dann 19.30 Uhr. Und dann ist er noch am 24.03. in Hofheim, im Taunus in der Stadthalle, auch 19.30 Uhr. Und am 25.03. samstags im Karben, im Bürgerzentrum Karben, ebenfalls 19.30 Uhr. Wie gesagt, Termine könnt ihr nochmal nachgucken unter www.greenpeace-frankfurt.de. Da könnt ihr auch die anderen Termine gucken, die wir immer wieder haben. Da ich nenne noch so kurz zwei, drei. Morgen werden wir einen Infostand haben zum anlässlich des 6. Jahrestages der Atomkatastrophe in Fukushima. Wir sind da am Liebfrauenberg. Spannend auch, am 1.4. werden wir eine Kleidertauschparty haben im Südbahnhof, Saalbau im Südbahnhof. Da habe ich jetzt leider noch keine Uhrzeit. Da könnt ihr auch auf der Internetseite gucken. Und am 8.4. werden wir einen Infostand zum Fleischkonsum einrichten. Ort, Zeit, offen, alles auf unserer Internetseite. Und dann wieder der Hinweis noch auf unseren Schnupperabend. Nächste ist am 3.4., Montag, 3.4., 18 Uhr, im Baumweg 10, im Hinterhof, die Treppe hoch.